Erst gab's den großen Jubel. Und dann kamen die zwei Worte, auf die 1,4 Milliarden Katholiken auf der Welt gewartet haben.
Habemus Papam.
Habemus Papam. Wir haben einen Papst. Und der heißt Robert Francis Prevost. Wobei, jetzt nennt er sich Leo XIV. Ich finde gut, dass er sich auf das Konklave genauso vorbereitet hat, wie ich es auch gemacht hätte. Der hat erstmal den Film geschaut. Zumindest hat sein Bruder das NBC News erzählt.
Ich habe ihn gefragt, ob er den Film Konklave gesehen hat, um zu wissen, wie er sich benehmen soll. Und er meinte, er hat ihn gerade zu Ende angeguckt. Also wusste er, was zu tun ist.
Der Hollywood-Film über das Konklave, der im letzten Jahr erschienen ist. Den guckt der neue Papst also erstmal als Vorbereitung. Dass Robert Prevost Papst wird, das war aber nicht zu erwarten, sagt unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler.
Und dass denn die Entscheidung auch für diesen Papst getroffen wurde, das hat schon viele überrascht.
Und jetzt fragen sich alle, was wird das für ein Papst? Auch für Theo Schenkel, der ist katholischer Religionslehrer, ist das eine wichtige Frage. Er hatte vor dem Konklave Angst, dass es mit dem neuen Papst eher Rückschritte in der Kirche geben könnte.
Also die Angst, die stand für mich schon im Raum, weil ich mir schon auch vorstellen konnte, dass es das Bedürfnis gibt, jetzt irgendwie Sicherheit in der konservativen Richtung zu suchen.
Wir fragen uns heute, haben wir einen neuen Papst, aber eine alte Kirche?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Nick Potthoff.
Jeden Tag nehmen wir uns in diesem Podcast ein Thema und packen es aus. Das heißt, wir sprechen darüber, was es für Einzelne von uns konkret bedeutet, reden über individuelle Perspektiven, ordnen das Ganze aber auch für euch ein. Erstmal hieß es warten. Warten und auf einen Schornstein schauen. Darauf, was die Wahlgänge im Konklave bringen. Ob der Rauch, der aufsteigt, am Ende schwarz oder weiß ist. Und gewartet hat auch er hier.
Ich bin Jan-Christoph Kitzler, normalerweise Korrespondent für die ARD in Tel Aviv. Aber gerade, weil ich bis 2019 Rom-Korrespondent war, jetzt hier beim Konklave in Rom. Ich sitze auf dem Petersplatz.
Wie war das denn eigentlich gestern Abend, als ihr gesehen habt, oha, der Rauch, der ist weiß?
Also wir waren total überrascht erstmal vom weißen Rauch, dass der so früh kam. Das hat hier echt Panik ausgelöst. Alle Journalisten, die hier um mich rumstanden, die fingen auf einmal an zu schreien und wie wild zu arbeiten und live zu übertragen. Das haben wir auch gemacht. Und dann war dieser Auftritt des einen Kardinals, der dann das Habemus Papam spricht, auch ehrlich gesagt ziemlich kurz und schnell und überraschend. Und dann kam der Papst auch schon dann auf diese Benediktionslodge, auf diesen Balkon über St. Peter. Das war schon sehr, sehr aufregend, darüber zu berichten und dabei zu sein. Der Jubel hier auf dem Petersplatz, der war schon richtig groß. Da ist dann halb Rom zusammengeströmt. Man hat gezählt, irgendwie 150.000 Menschen mindestens waren da. Das war schon richtig großer Rummel.
Und jetzt ist klar, für wen der große Rummel war. Für Papst Leo XIV. Da mussten viele erstmal googeln, was der Hintergrund von dem jetzt ist. Ich habe einfach Jan gefragt, was ist das für ein Typ?
Erstmal ist es eine Überraschung, dass dieser Mann zum Papst gewählt wurde, Robert Francis Prevost. Der ist ein US-Amerikaner, der gehört zum Augustinerorden. Der ist jemand, dem die Kardinäle offenbar zutrauen, dass er den Laden zusammenhält, wenn ich es mal so ein bisschen salopp sagen darf, weil er eben auch aus ganz verschiedenen Hintergründen kommt. Er ist in Chicago geboren, 69 Jahre alt. Er hat aber auch sehr lange in Südamerika, in Peru gelebt, hat dort wichtige Aufgaben für seinen Orden gehabt, war dann auch eine Zeit lang Bischof in Peru und war aber auch lange in Rom. Er war Oberster seines Ordens in Rom 12 Jahre lang und hat dann eben jetzt am Ende eine wichtige Aufgabe von Papst Franziskus übertragen bekommen. Er ist sozusagen der Leiter der Behörde, die sich um Bischöfe kümmert, der katholischen Kirche, also war zuständig für Bischofsernennungen in der ganzen Welt, ist dadurch natürlich bestens vernetzt und spricht viele Sprachen.
Ah, das heißt, andere Kardinäle kannten den auch wegen seiner Funktion schon so ein bisschen.
Auf jeden Fall, das war einer der wichtigeren Kardinäle im Konklave, einer der ranghöchsten sogar, obwohl er eben noch relativ jung ist und dieses Amt auch noch nicht so lange innehat. Aber das war jemand, den viele auf dem Schirm hatten und vor allem, wenn man Bischof werden will in der katholischen Kirche, dann kam man an dem eigentlich kaum vorbei.
Du hast es gerade schon gesagt, er kommt aus den USA, aber hat eben auch diese starke Verbindung zu Peru. Kannst du vielleicht nochmal erklären, wie ist er denn dann am Ende überhaupt Kardinal geworden?
Naja, also er hat offenbar Eindruck gemacht auf Papst Franziskus. Papst Franziskus war ja auch zum Beispiel in Peru auf einer Reise und hat ihn da kennengelernt. Das ist oft so zustande gekommen, dass wenn Papst Franziskus unterwegs war, dass er dann tatsächlich Menschen ernannt hat zu Kardinälen oder zu Kardinälen gemacht hat, die er da getroffen hat, die ihn beeindruckt haben. Und er hat ihn dann offenbar eben auch nach Rom geholt, weil er eben diesen Hintergrund hat, weil er einerseits ein smarter Typ ist, der viele Sprachen kann, ein versierter Theologe, einer, der gut verhandeln kann, offenbar auch, weil er eben auch diesen Hintergrund südamerikanisch hat. Das ist etwas, was Papst Franziskus gesucht hat, offensichtlich.
Du hast uns schon im Vorgespräch gesagt, für einen Papst ist er relativ jung, er ist 69 Jahre alt. Überrascht dich das so ein bisschen?
Auf jeden Fall, das war eine Überraschung. Erstens, dass sie sich so schnell auf ihn geeinigt haben, das war echt nicht zu erwarten. Und dann, dass er so jung ist. Man hätte gedacht, jetzt sucht man eher einen Kardinal, der in seinen 70ern ist, vielleicht nicht mehr so lange Papst ist. Das ist jetzt einer, der wahrscheinlich, keine Ahnung, 15 Jahre zum Beispiel die katholische Kirche führen wird. Und das ist natürlich dann auch eine mutige Entscheidung dieser Kardinäle, dass man sagt, okay, den wählen wir jetzt, der ist jung. Wir wollen auch, dass der lange Papst wird und dass der die katholische Kirche prägt.
Papst Leo könnte also wirklich viele Jahre lang Papst sein. Und damit hat er einen enormen Einfluss darauf, wie sich die katholische Kirche eventuell entwickeln könnte. Und da sind viele Leute super gespannt, wie auch Theo.
Ich heiße Theo Schenkel und ich arbeite als katholischer Religionslehrer am beruflichen Gymnasium.
Theo ist 30 Jahre alt und er ist trans. Dass er als katholischer Religionslehrer arbeiten kann, das ist was, wofür er richtig kämpfen musste. Jetzt setzt er sich für Veränderungen in der katholischen Kirche ein und war gespannt auf das Ergebnis der Papstwahl. Ich habe ihn auch direkt gefragt, als klar war, wer Papst wird, bist du dann sofort in die Recherche gegangen, was das für ein Typ ist?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich stand schon erstmal die Frage im Raum, okay, ist der eher konservativ oder eher progressiv? Wie kann ich den ungefähr einordnen? Und habe dann auch nochmal explizit für mich halt geschaut, so wie steht der zu queeren Themen oder vielleicht auch zur Frage von Frauenpriestertum, weil das halt auch so die Sachen sind, die mir wichtig sind. Und dann waren es so die ersten Recherche-Schlagwörter, die ich da verwendet hatte.
Ja, wie war das Ergebnis für dich? Also bist du zufrieden mit der Wahl, jetzt so auf den ersten Blick zumindest?
Also auf den ersten Blick würde ich schon sagen, so für die Rahmenbedingungen und für die aktuelle Situation ist es eine Wahl, die mich glücklich stimmt. Weil ich glaube, dass da schon sehr viel Potenzial da ist, weil er jetzt auch schon in seinen ersten Aussagen sich eher als jemand darstellt, dem Einheit ganz wichtig ist oder dem es wichtig ist, dass alle gesehen werden und der sich stark für Frieden einsetzen möchte. Jetzt gerade für queere Themen und Frauenpriestertum ist er schon eher jemand, der sich da negativ geäußert hat, beziehungsweise per se nicht möchte, dass Frauen in den klerischen Dienst gehoben werden. Das sind jetzt eher Themen, wo ich kritisch sehe, aber ich glaube, so von dem, was aktuell möglich ist, ist es eine gute Option.
Also hattest du Angst, dass es da vielleicht einen deutlich konservativeren Papst hätte geben können?
Also die Angst, die stand für mich schon im Raum, weil ich mir schon auch vorstellen konnte, dass es das Bedürfnis gibt, jetzt irgendwie Sicherheit in der konservativen Richtung zu suchen. Dass ich mir dadurch Sicherheit gebe, im Sinne zu sagen, ja, wir berufen uns auf unsere Traditionen und früher war alles besser. Die Angst war auf jeden Fall da.
Theo, was bedeutet der Papst eigentlich für dich? Also du bist katholischer Religionslehrer, er ist also das Oberhaupt der katholischen Kirche. Also siehst du ihn dann irgendwie auch als dein Oberhaupt? Wie ist dein Verhältnis zum Papst?
Er ist auf jeden Fall eine Person oder eine Figur, mit der ich mich regelmäßig auseinandersetzen muss. Durch Äußerungen, einfach auch halt durch die Rolle, die er innehat. Jetzt für meinen Glaubensalltag bisher war es zumindest eher jetzt nicht gerade jemand, den ich da immer als Vorbild hatte oder der da für mich eine Rolle gespielt hat. Aber von der strukturellen, von der institutionellen Seite her ist er auf jeden Fall sehr wichtig.
Jetzt muss ich sagen, Theo, du bist Religionslehrer, ich habe es gesagt. Du bist trans, du hast dich vor ein paar Jahren geoutet und durftest als Religionslehrer arbeiten, weil das war ja nicht ganz selbstverständlich, oder?
Ja, also ich hatte eine Zeit auch eine Ausnahmegenehmigung.
Hat dir das Gefühl gegeben, akzeptiert zu werden, dass du diese Ausnahmegenehmigung bekommen hast?
Es hat mir auf jeden Fall was bedeutet, dass nicht von vornherein gesagt wurde, nee, geht gar nicht.
Ja, okay.
Also dass überhaupt da eine gewisse Dialogbereitschaft da war. Auch wenn es für viele erstmal ist, vielleicht, okay, das ist aber so eigentlich der Mindeststandard. Für die katholische Kirche war das schon erstmal nicht selbstverständlich.
In den letzten Jahren liest man auch immer viel über Kirchenaustritte. Was müsste eigentlich passieren, dass du der katholischen Kirche den Rücken zukehren würdest?
Ich habe tatsächlich keine Liste, auf der steht, wenn ich die und die Punkte abhaken kann oder muss, dann werde ich automatisch austreten. Ja. Für mich ist aber einfach klar, sobald ich irgendwie das Gefühl habe, Kirche bewegt sich in eine Richtung, in der ich gar nicht mehr mitgehen kann und in der ich auch keine Hoffnung mehr habe, dass es besser wird, dann ist auf jeden Fall der Punkt da, wo ich dann auch Konsequenzen ziehen muss.
Das heißt, du hast gerade auf jeden Fall Hoffnung, dass sich in der Kirche was bewegt.
Aktuell habe ich noch genug Hoffnung, dass sich Stücke bewegen können.
Wenn du dir jetzt backen könntest, wie der neue Papst agiert. Also quasi alle Hoffnung in diesen Papst reinlegen könntest. Wie wäre der gebacken? Wie wird er handeln?
Also ich würde mir auf jeden Fall hoffen, dass der Papst sehr mutig handelt, im Sinne von, dass er sich auch traut, sich zu positionieren. Weil selbst wenn ich vielleicht mit der Position nicht 100% dann übereinstimme, ist es doch auch nochmal einfacher zu wissen, wie die Situation ist. Mm. Und ich würde mir aber vor allem auch einen Papst wünschen, der auch Fehler zugeben kann, im Sinne von, dass die katholische Kirche über Jahre halt gerade beim Thema Missbrauch sich viel zu Schulden lassen kommen hat, Menschen verletzt hat. Und da würde ich mir einen Papst wünschen, der da sehr kompromisslos auch sich darum kümmert, diese Machtstrukturen zu analysieren oder die Analysen, die schon da sind, auch umzusetzen, da dafür zu sorgen, dass die Kirche wirklich halt das, was sie verkündet und was sie auch verkörpern kann, überhaupt auch umsetzen kann.
Hast du noch die Hoffnung, dass die Kirche irgendwann toleranter wird, eben zum Beispiel gegenüber queeren Menschen oder Frauen?
Ja, auf jeden Fall. Also was ich halt immer wieder feststellen darf, ist, dass sobald es zu persönlichen Begegnungen kommt, sobald Menschen wirklich auch Gesichter und Geschichten zu Themen haben, dass es ihnen viel leichter fällt, Akzeptanz zu leben und auch Veränderungen zu fordern. Und da habe ich schon die Hoffnung, dass mit mehr Sichtbarkeit es da auch Chancen gibt, dass sich Dinge verändern, sowohl vor Ort als auch dann in Rom.
Was glaubst du, müsste denn passieren, damit die katholische Kirche für junge Menschen, für Frauen, für queere Menschen wieder attraktiver wird?
Kirche müsste es erstmal schaffen, den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie ernst nimmt und dass sie ihre Fragen ernst nimmt und dass sie auf die auch noch eine Antwort bieten kann oder zumindest Antwortmöglichkeiten bieten kann, die heute noch relevant sind. Also wir müssen es schaffen, das, was wir an Kern haben, was wir an Glaubensüberzeugung oder vor allem auch ein Menschenbild haben, so zu transportieren, dass es auch heute noch anschlussfähig ist und halt nicht wirkt, als hätten wir einfach nur die Bilder von vor 50, 100 Jahren genommen und sie irgendwie für Insta tauglich gemacht, aber inhaltlich halt nicht gefragt, wie das zu heute passt.
Theo hat also direkt gecheckt, was den neuen Papst ausmacht. Und er war auf den ersten Blick zumindest zufrieden. Aber was macht den neuen Papst jetzt aus? Es ist der erste US-amerikanische Papst, der aber die aktuelle US-Regierung zum Beispiel schon öfters kritisiert hat. Als US-Vizepräsident J.D. Vance mal gemeint hat, Christen sollten zuerst ihre Familien lieben, bevor sie sich um den Rest der Welt kümmern, da schrieb Papst Leo, damals eben noch als Kardinal Robert Prevost, auf X, J.D. Vance läge falsch. Jesus würde nicht verlangen, dass man seine Liebe zu anderen abstufen müsse. Ich habe unseren Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler gefragt, wofür steht Papst Leo denn jetzt wohl?
Also in seiner Rede, das war ganz interessant, da hat er natürlich die Punkte gemacht, die man machen muss an dieser Stelle. Er hat an seinen Vorgänger erinnert, an Papst Franziskus, da gab es großen Applaus. Er hat allen Menschen Frieden gewünscht, hat damit auch so ein bisschen gesagt, er will auch vielleicht ein politischer Papst sein. Naja, und dann ein wichtiges innerkatholisches Thema, will ich mal sagen, ist das der Synodalität. Papst Franziskus hat in seinem Pontifikat ja ziemlich viele Synoden einberufen, wo man über die heiklen Fragen in der katholischen Kirche gesprochen hat. Und zwar nicht nur die Bischöfe unter sich, sondern auch mit Laien, mit Frauen, mit Menschen aus aller Welt, die da beteiligt waren, die dann am Ende sogar auch alle Stimmrecht hatten, die da beteiligt waren. Das war schon eine kleine Revolution. Und er hat gesagt, naja, die Kirche ist auf dem Weg und muss diesen Weg irgendwie weitergehen. Auch da hat er sich als Franziskusmann gezeigt, wobei man natürlich dann im Detail sehen muss, wie er diesen synodalen Weg, den die katholische Kirche unter Franziskus begonnen hat, wie er den fortsetzen will.
Wir haben ja schon drüber gesprochen, dass er eben US-Amerikaner ist. Donald Trump, der US-Präsident, hat sich gestern schon gefreut, dass es jetzt ein Landsmann ist. Aber ich habe auch gesehen, in alten Tweets hat Leo, also Papst Leo der 14., auch den US-Vizepräsidenten J.D. Vance deutlich kritisiert. Freut sich Donald Trump vielleicht ein bisschen zu früh? Ist es jetzt nicht klar, dass es eine Einheit ist, nur weil der Papst Amerikaner ist, dass er dann auch eben der Regierung irgendwie gut gesonnen ist?
Also die Kardinäle aus den USA, die sind hier in Rom und bei den anderen Kardinälen nicht alle besonders beliebt. Das muss man mal so sagen. Deswegen ist es auch überraschend, dass zum ersten Mal ein US-Amerikaner gewählt wurde. Ich glaube, der wurde gewählt, weil er eben der un-US-amerikanischste der Kardinäle ist, den man sich vorstellen kann. Weil er eben lange in Rom war, weil er auch die peruanische Staatsbürgerschaft hat. Das ist niemand, der auf Trump-Linie ist. Also Trump, der versucht natürlich jetzt zu sagen, ja, das ist ein wichtiges Zeichen für die Bedeutung der USA und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist eher Zufall, dass er US-Amerikaner ist. Ich glaube nicht, dass er auf Trump-Linie ist, und er hat sich auch ziemlich kritisch geäußert zur US-Politik. Du hast diesen Tweet gegen J.D. Vance, den Vizepräsidenten, erwähnt. Der war ziemlich deutlich.
Du hast eben schon gesagt, wir müssen gucken, wie das weitergeht mit dem synodalen Weg, mit den Reformen, die Papst Franziskus angestoßen hat. Es klang bei dir jetzt aber schon erstmal so, als wäre Papst Leo durchaus weltoffen, oder ist es ein falscher Eindruck?
Also weltoffen ist er auf jeden Fall in seiner Art. Er gilt als guter Kommunikator, der kann in verschiedenen Sprachen sprechen. Man beschreibt ihn als einen, der zuhören kann. Am Ende muss man natürlich gucken, wie er sich zu den heiklen Fragen, die die katholische Kirche beschäftigen, tatsächlich verhält. Und da ist es auffällig, dass er sich da ziemlich zurückgehalten hat in letzter Zeit. Also zum Beispiel die Frage, sollten Frauen ein Weiheamt in der katholischen Kirche bekommen und zu Diakoninnen geweiht werden? Das ist ja so eine Frage, die diskutiert wurde. Da hat sich auch Papst Franziskus ein bisschen drumherum gedrückt. Und er hat sich da, also Leo XIV., auch bisher in seiner Vergangenheit als Kardinal nicht klar geäußert. Eine andere Frage ist, da hat Papst Franziskus einen ziemlichen Schritt nach vorne gemacht und hat gesagt, Priester sollen natürlich auch gleichgeschlechtliche Paare segnen können. Das hat er verfügt und verordnet. Auch dazu hat sich Robert Francis Prevost als Kardinal, jetzt Leo XIV., nicht klar geäußert. Also das ist einer, der sich bei solchen Fragen relativ zurückgehalten hat. Mal sehen, ob er das jetzt im Papstamt auch kann. Da gibt es natürlich gewisse Erwartungen, dass da auch der Weg der Öffnung von Papst Franziskus fortgeschritten wird. Und es gibt auch Erwartungen natürlich von den progressiven Kreisen in der katholischen Kirche, die in ihn jetzt auch gewisse Hoffnungen setzen, die er nicht enttäuschen darf.
Bei der Kirche ging es die letzten Jahre, fast schon Jahrzehnte jetzt, auch immer wieder um das Thema sexueller Missbrauch. Wie schätzt du da seine Haltung in der Kirche ein? Denn da gab es ja tatsächlich auch an ihm Kritik.
Es gab Kritik, ja. Das haben natürlich Organisationen von Missbrauchsüberlebenden tatsächlich hier immer wieder vorgebracht, auch vor dem Konklave. Die haben gesagt, es gibt mehrere Kardinäle, die da auch sozusagen sich Verfehlungen schuldig gemacht haben. Und da war er auch auf der Liste. Ihm wird vorgeworfen, dass er Täter nicht ausreichend verfolgt hat, dass er da nicht gut umgegangen ist mit einigen Fällen. Auf der anderen Seite kann man sagen, er hat sich auch klar geäußert. Er hat zum Beispiel gesagt, es gibt eine große Verantwortung der Bischöfe beim Missbrauchsthema. Es müssen weiter Anstrengungen unternommen werden, damit man diese Situation, diese Missbrauchsfälle, die ganz viel Schmerz verursacht haben bei vielen Menschen und die auch die katholische Kirche sehr beschädigt haben, dass das irgendwie heilen kann. Das hat er tatsächlich gesagt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie er das dann praktisch macht. Die letzten beiden Päpste, Franziskus und Benedikt, die haben die Regeln deutlich verschärft. Das heißt, es ist jetzt viel mehr möglich und viel strenger möglich, tatsächlich Täter zu verfolgen und auch kompromisslos zu verfolgen. Wie das dann durchgesetzt wird, tatsächlich auf Bistumsebene, das ist eine entscheidende Frage. Und da kann er natürlich dann noch einiges tun, denn da gibt es noch einiges an Bedarf.
Viele Kritiker fordern ja stärkere Rechte auch für Frauen in der Kirche. Wie wahrscheinlich ist es denn für dich, dass Papst Leo da Reformen anstößt?
Das ist ganz schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Also er hat sich nicht klar positioniert zu dieser ersten Frage, die ja vielen wichtig ist. Kann eine Frau in der katholischen Kirche ein Weiheamt haben? Also zur Diakonin geweiht werden. Da hat er sich nicht klar bezogen. Er hat dann aber natürlich sich schon geäußert, wenn es darum geht, zum Beispiel um Frauen als Priester. Da hat er gesagt, im Leben der Kirche gibt es andere Kategorien als in der Gesellschaft. Da haben Frauen bestimmte Rollen. Das klingt jetzt nicht danach, dass er da auf der Linie ist. Da Frauen könnten das machen. Er hat auch gesagt, das ist auch ein interessanter Satz, die Klerikalisierung von Frauen, die wird das Problem nicht lösen. Also ja, das sieht nicht so danach aus, dass er da offen ist, ehrlich gesagt. Das würde natürlich auch viele verprellen unter den konservativen Katholiken. Aber es gibt natürlich große Erwartungen. Und wenn er sich darauf einlassen würde, Frauen zu Diakoninnen zu weihen, dann wäre das ein wichtiger erster Schritt. Viel Zeit hat er, wird lange Papst sein. Und ich glaube, dass viele hoffen, die auch hier jetzt in Rom waren, da haben sich auch viele Frauen getroffen vor dem Konklave, dass die hoffen, dass er in diese Richtung geht.
Das war Unboxing News. Das Team der heutigen Folge, Jana Niehoff, Shukri Gustmann, Ingo Rockenberg, Jens Töppen und ich, Nick Potthoff. Und zum Schluss der Folge haben wir noch eine Podcast-Empfehlung für euch. In unserem Nova-Podcast Hörsaal spricht der Sozialwissenschaftler Dominik Hangartner. Und da geht es um Geflüchtete. Und was denen eigentlich hilft bei der Integration in einem neuen Land. Beziehungsweise was dem Land auch helfen kann, die Menschen besser und nachhaltig zu integrieren. Könnt ihr hören in unserem Podcast Hörsaal, findet ihr in der Deutschlandfunk-App. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.